Ich will auch noch mal ganz kurz beten. Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir dafür, dass wir jetzt hier zusammen sein dürfen, uns um dein Wort versammeln. Ich möchte dich herzlich bitten, dass du mit deinem guten Geist jetzt hier bist und an uns wirkst, zum Reden und zum Hören. Sei du bei uns. Amen. Ja, ich finde es schön, dass ich hier sein kann. Die Fahrt hierher war spannend. War ein bisschen überrascht, dass es da doch so glatt ist. Hat ein bisschen Angst gehabt, aber ich bin froh, dass das irgendwie geklappt hat und dass ich mal wieder hier sein darf. Und ja, ich habe bei uns in der Gemeinde mal so eine Reihe angefangen über das Leben von Abraham und da würde ich mit euch auch gerne drüber nachdenken, weil mir dieses Thema ein Herzensanliegen ist und ich glaube, dass sein Lebensbild und auch das, was Gott mit ihm macht, egal in welcher Situation, egal in welcher Lage ihr seid, dass etwas ist, was euch bereichert, was euch gut tut, gut tun kann. Und deshalb möchte ich mit euch, wie gesagt, diesen ersten Teil von der Reihe, die wir bei uns oder die ich immer mal wieder mache, auch nicht sehr regelmäßig und nicht sehr häufig, aber wenn ich es mache, dann habe ich mir vorgenommen, jetzt über das Lebensbild von Abraham zu predigen. Das möchte ich gerne mit euch heute auch machen. Der Text, den wir heute behandeln, behandle ich zweimal eigentlich. Ich pick mir heute so ein bisschen die Rosine raus aus dem Text und mache dann das nächste Mal so ein bisschen ums große Ganze. Ich zeige euch das gleich. Genau. Das Thema ist, wie gesagt, Gott sucht Mensch. Wenn wir das Leben von Abraham uns angucken, dann merken wir, dass Abraham eigentlich in einer Situation ist, wo er wenig Bezug zu Gott hat. Und mitten in einer relativ gottlosen Situation spricht Gott zu ihm. Und das soll heute auch dieses Thema sein. In dem Text, den wir lesen, steht immer noch Abraham. Vielleicht wisst ihr das, Abraham wurde umbenannt in Abraham. Ich werde höchstwahrscheinlich immer Abraham sagen, nur dass ihr euch nicht wundert. Wie ich zu dem Thema gekommen bin, ich habe mal relativ lange bei uns in der Gemeinde auch Jugendarbeit gemacht und eins der letzten Themen quasi, die noch auf dem Schirm hatten, oder ich habe das dann, hab mein Amt dann quasi abgegeben, als ich Vater geworden bin, wusste ich, das wird dann irgendwie ein bisschen schwierig, das alles zu handeln. Aber sie wussten dann, sie wollten anfangen mit Abraham und ich habe das Thema ziemlich interessant gefunden, habe mich dann selbst auch so ein bisschen darauf vorbereitet und fand das ziemlich cool. Ich möchte ein paar Vorbemerkungen machen zu Abraham, warum ich das glaube, dass es unglaublich gut ist und wichtig ist, dass wir uns immer mit diesem Mann auch beschäftigen. Ich glaube, dass es nicht daran liegt, dass Abraham jemand war, der alles richtig gemacht hat. Wir werden uns heute nicht ganz so viel mit Abraham beschäftigen, sondern mehr mit Gott. Aber wenn wir sein Leben gucken, dann merken wir an vielen Stellen, dass er Weichen komisch gestellt hat. Dass er eine Ehe geführt hat, die nicht immer so das Wahre war. Aber der an vielen Punkten auch gute Weichen gestellt hat. Wichtige Weichen richtig gestellt hat. Sodass Gott in seinem Leben auch zum Ziel gekommen ist. Abraham ist ein Lieblingsbeispiel im Neuen Testament. Also immer mal wieder, auch wenn die Diskussion mit den Juden war, dann ist das ganz häufig, kommt es auch, das ist unser Vater. Deshalb ist es, glaube ich, auch gut, dass wir uns mit ihm beschäftigen. Es ist die erste Biografie in der Bibel. Wir lesen am Anfang immer von einzelnen Personen, aber die werden nur ganz kurz beleuchtet. Abraham ist die erste Person in der Bibel, die wirklich mal von vorne bis hinten behandelt wird, wo eine Lebensgeschichte aufgezeigt wird. Und es ist gut, wenn wir uns damit beschäftigen, denn wir entdecken in dieser Biografie Gottes Art, mit Menschen umzugehen. Wir entdecken Gottes Wirken im Leben von Menschen. Wir entdecken, wie Gott mit Menschen in Beziehung treten will. Und das ist auch das, was wir heute uns angucken werden, wie Gott mit Abraham in Beziehung tritt. Und wir entdecken, wie unsere persönliche Geschichte mit Gott aussehen kann. Es gibt einen Text in der Bibel, in Jesaja 51, da finde ich das auch sehr interessant. Da formuliert das Gottes genau so, dass wir uns Abraham angucken sollen. Da steht nämlich, hört auf mich, ihr, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, ihr, die ihr den Herrn sucht. Seht auf den Felsen, auf dem ihr gehauen, und auf den Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben seid. Seht auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die euch geboren hat, denn als Einzelnen habe ich ihn berufen und ihn gesegnet und gemehrt. Das ist an das Volk Israel. Und Gott fordert sie auf, guckt euch eure Wurzeln an, nämlich da sind sie. ja, wie gesagt, der Hauptgrund ist für mich, wir lernen Gott, denke ich, kennen und wir lernen ihn neu kennen. Und ich wünsche mir das auch heute, dass wir das irgendwie so tun können. Und wie gesagt, das Hauptthema von diesem Teil ist, dass Gott sich diesem Abraham offenbart auf eine ganz besondere Art und Weise. Und uns tut das ebenfalls gut, wenn wir immer wieder uns vor Augen führen, wen wir da eigentlich anbeten, wer eigentlich dieser Gott ist. An die Epheser hat der Paulus einen sehr, sehr wichtigen Satz geschrieben. Er hat ihnen ganz viele Sachen gewünscht, aber das Wichtigste, also seine wichtigste Bitte, sein Gebet war es, dass sie erleuchtete Augen bekommen, ein Verständnis, damit sie wissen, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung ist. Also auch er war sich dessen bewusst, wir brauchen immer wieder erleuchtete Augen dafür, wie Gott eigentlich ist, wie groß Gott eigentlich ist, was er in uns tut, welche Hoffnung wir haben, welchen Reichtum in seinem Wesen steckt, in dem, was er uns gibt, welcher Reichtum da ist und auch welche Kraft uns da zur Verfügung gestellt ist. Und deshalb möchte ich mit euch auch darüber nachdenken. Kannst du eine Folie weitermachen? Ich weiß nicht genau, ob ihr das so gut lesen könnt, vermutlich nicht. Das ist eine Statistik, was die Menschen heutzutage über Gott glauben. Die Frage, die gestellt ist, woran glauben sie persönlich? Und dann gibt es verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Das erste ist Seele, das zweite Leben nach dem Tod. Dann kommt Gott, Engel, Wiedergeburt, Himmel, Sünde. Genau, Auferstehung der Toten, Hölle, Teufel und ich glaube nichts davon, das sind dann 41%. Das, was am meisten noch geglaubt wird, das ist das mit der Seele. Kannst du das noch einmal klein machen oder hoch? Genau, das sind 40%, also 40% glauben noch irgendwie, dass es eine Seele gibt. Das ist eine Studie, die 2017 an Jugendlichen durchgeführt wurde. Und ich finde es spannend, dass noch 28 glauben, dass es überhaupt irgendwie so ein Wesen wie Gott gibt, aber schon nur noch, also von diesen 28% auch nur noch ein Viertel glaubt, dass es den Teufel gibt. Also irgendwie ganz verrückte Sachen. Oder sie glauben an einen Gott, aber nur ein Viertel der Leute glaubt überhaupt noch an die Auferstehung. Also wir merken irgendwie, dass das Bild von Gott auch in unserer Gesellschaft komplett falsch ist oder komplett zerbröckelt eigentlich. Und auch Abraham lebte eigentlich in so einer Situation. Und unser Gottesbild, das wird ja geprägt von ganz vielen verschiedenen Situationen. Ich denke, wir als Leute, die auch in der Gemeinde, ich sag mal, regelmäßig besuchen oder sie auch vielleicht von klein auf besuchen, wir bekommen in der Gemeinde eigentlich unser Bild von Gott. Aber auch zu Hause. Wenn Gott als Vater bezeichnet wird, dann vergleichen wir das irgendwie. Wir kriegen auch viel mit und viele Leute, die von außen auch in die Gemeinde kommen und hören, Gott ist unser Vater, die nehmen das Bild, was sie von ihrem Vater haben und projizieren das sofort auf Gott. Die Bekanntenkreis, die Kultur, aber auch was die Menschen an uns sehen, an uns Christen, das formt ihr Gottesbild. Und ganz, das ist sehr unterschiedlich, ob sie tatsächlich Christen sehen, die ihren Glauben ernst nehmen, die tatsächlich in einem bestimmten Bereichen ihres Lebens Christus ähnlich sind, oder ob sie ja, ganz verquere Leute sehen, das prägt ihr Gottesbild. Wie war das bei Abraham? Wir werden uns ja heute damit beschäftigen, dass Gott Abraham begeht. Wie konnte er, was hat er von Gott vielleicht kennenlernen können überhaupt? Wie war das in seinem Leben? Kannst du vielleicht eine Folie noch weitermachen? Ich habe euch mal so eine Zeitskala mitgebracht, wo ihr sehen könnt, der erste Balken, das ist Adam. Der hat so ja, ein bisschen mehr als 900 Jahre gelebt. Und dann gibt es irgendwann, da sind diese vertikalen Striche, da ist die Flut. Da endeten plötzlich ganz vielen Leuten das Leben, der erste Strich. Und wir sehen, dass eigentlich ein Abraham, der jetzt ganz unten steht, noch enorm viel Vorlauf hatte. Also es gibt teilweise Zeiten, Abraham ist, glaube ich, geboren worden, als Noah 2 Jahre gestorben war. Also man merkt einfach, dass diese Zeitrelationen so krass sind, dass man auch Zeitzeugen theoretisch befragen hätte können. Das fand ich unglaublich interessant, als ich mir das mal so rausgesucht habe. Also es gab eine unglaubliche mündliche Überlieferung eigentlich von dem, was passiert ist, von der Schöpfung, von der Flut. Also all das wurde mündlich eigentlich weitergetragen. Aber auch dieses Wissen über Gott hat den Leuten nicht immer dazu geführt, dass sie Gott nachgefolgt sind. Abraham lebte eigentlich in einer Zeit, wo die Menschen nicht mehr so wirklich eine Ahnung davon hatten und Gott ablehnten. Sie machten ihr eigenes Ding, das sehen wir am Turmbau zu Babel, ja, dass sie ja ganz andere Prioritäten in ihrem Leben hatten. Also theoretisch gab es für Abraham relativ gute Möglichkeiten, aber man weiß nicht genau, wo die dann unterschiedlich gelebt haben. Auf jeden Fall wissen wir von Abraham, dass er eigentlich in einer Familie groß geworden ist, die götzendienerisch lebte. Das wird in Josua ganz deutlich so gesagt. Sein Vater war ein Götzendiener. Das ist eigentlich seine Herkunft. Und mitten in diese Situation hinein spricht Gott in einem vollkommen komischen Umfeld und Gott offenbart sich ihm. Und an der Stelle möchte ich den Text einmal vorlesen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, ist es, glaube ich, gut, wenn ihr den mitguckt, weil der Text wahrscheinlich hier vorne etwas zu klein ist. Ich werde den zentralen Text, den wir uns nachher angucken werden, dann auch groß genug machen, dass ihr das sehen könnt. Aber zum ersten Lesen ist es, glaube ich, gut. Ja, würde ich das gerne so machen, dass wir einmal diesen Abschnitt lesen. Ich habe jetzt den gesamten Abschnitt einmal mitgebracht, dass wir den Textzusammenhang haben. Wir werden uns also mit dem dick schwarz markierten Text eigentlich beschäftigen, aber es ist wichtig, dass wir so ein bisschen auch das Leben Abrahams dann im Hinterkopf haben. Genau, ich fange in 1. Mose 11 an, ab Vers 27. Dies ist die Geschichte Terachs. Terach zeugte den Abram, den Nahor und den Haran. Haran aber zeugte den Lot. Und Haran starb vor seinem Vater Terach im Land seiner Geburt, in Ur in Chaldea. Abram aber und Nahor nahmen sich Frauen. Abrams Frau hieß Sarai und Nahors Frau hieß Milka, eine Tochter Harans, des Vaters der Milka und der Jiska. Sarai aber war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Und Terach nahm seinen Sohn Abram, dazu Lot, den Sohn Harans, seinen Enkel und auch Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram. Und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu gehen. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. Und die Lebenszeit Terachs betrug 205 Jahre und Terach starb in Haran. Der Herr aber hatte zu Abram gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Da ging Abram, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und Abram nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abram durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zu Terebinte Mores. Damals aber waren die Kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abram und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dem Herrn dort einen Altar, dem Herrn, der ihm erschienen war. Von da zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und er baute dem Herrn dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Der Abschnitt ist nicht hundertprozentig chronologisch aufgebaut. Das liegt daran, dass die Hebräer einen ganz bestimmten Art hatten, Geschichten zu erzählen und eine bestimmte lyrische Form hatten. Und zwar haben sie das Wichtigste immer in die Mitte gepackt. Und so wird dieser Text oder die Geschichte von Abraham in diesem Abschnitt im Grunde genommen in zwei Teile geteilt, in den alten Abraham und in den neuen Abraham. Und dazwischen steht Gottes Reden. Das eigentliche Reden Gottes war ganz am Anfang. Also theoretisch müssen wir, wenn wir das chronologisch aufbauen wollten, müssen wir ihn an den Anfang stellen. Kannst du da einmal eine Folie weitermachen? Ich habe einmal versucht, das Leben von Abraham so ein bisschen grafisch darzustellen. Also er hat eine ganze Menge gelebt und den ersten Teil seines Lebens hat er in Ur verbracht, bis zu diesem ersten vertikalen Strich. Und da kam eigentlich dieses Reden Gottes und sie sind dann auch, so wie das da steht, Terach nahm seinen Sohn Abraham und sie sind dann weitergezogen, aber sind in Haran stecken geblieben. Und er hat sich dann höchstwahrscheinlich so etwa 30 Jahre noch dort aufgehalten, bis sein Vater endlich gestorben war. Und danach ist er dann weitergezogen. Genau. Dass das so vonstatten geht, das können wir auch in der Apostelgeschichte nachlesen. Apostelgeschichte 7, da fasst Stephanus das Ganze nochmal zusammen. Und da wird das auch nochmal sehr deutlich, dass tatsächlich Abraham erst einen Auftrag bekommen hat, dann nochmal in Haran gezogen ist, aber dann, wie gesagt, da gestrandet ist. Und dass wir diese zeitliche Reihenfolge eben haben, beziehungsweise der Text eben nicht chronologisch aufgebaut ist. Aber hier steht das Wichtigste quasi wieder in der Mitte, der Teil, wo Gott irgendwie deutlich macht, er ist derjenige, der etwas verändert. Er ist der entscheidende Faktor für ein neues Leben mit Gott. Und vielleicht ist da auch die erste Anwendung, dass wir, wenn unser Leben sich ändern soll, wir Gott begegnen müssen. Das gilt für Nichtchristen, die Gott noch gar nicht begegnet sind, die keine Entscheidung haben, sie müssen Gott persönlich kennenlernen. Und das ist auch für uns wichtig, dass wenn in unserem Leben sich etwas ändern soll, das schafft man nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern wir brauchen die persönliche Begegnung mit unserem Herrn. So, du kannst einmal weitermachen. Und noch einmal. Genau, hier ist nochmal diese Reise dargestellt. Hier seht ihr hier unten in Ur, das war quasi das spätere Babel. Hier ist eine sehr, sehr fruchtbare Gegend, wo auch sehr viele große Städte waren. Ur war eine sehr, sehr große Stadt, wo sich viele Leute gesammelt haben, wo der Götzenkult eben auch scheinbar sehr florierte. Und dann ist Abraham nach Haran gezogen, also einmal in den Nordwesten, wo er dann quasi gestrandet ist. Und dann später ist er weitergezogen. Kannst du nochmal weitermachen? Und nochmal. Genau, hier seht ihr das nochmal. Der Mitteltext sozusagen teilt diese beiden Abschnitte und diese beiden Abschnitte haben jeweils nochmal ein Zentrum. Und für mich ist dieses Zentrum beim ersten, Sarai war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Das steht quasi in der Mitte dieses Textes. Und am Ende steht, oder im letzten Abschnitt, auch wieder in der Mitte steht, da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinen Samen will ich dieses Land geben. Ist doch lustig, oder? Im ersten Abschnitt ist das Zentrum, da ist alles tot. Du kannst nichts, es gibt keine Kinder. Und im zweiten Abschnitt sagt Gott, ich will dir Samen geben. Deinem Samen, also da geht es um viel, viel größer, also geht es nicht nur um ein Kind, sondern da geht es um viel, viel mehr. Das ist ziemlich unglaublich. Noch einmal weiter, bitte. Genau, ich habe den Abschnitt jetzt hoffentlich so groß, dass ihr das einigermaßen mitnehmen könnt. Und ich möchte euch jetzt, wie gesagt, an drei Punkten einfach die Schönheit und Größe Gottes auch in dieser Begegnung Gottes mit Abraham zeigen. Und der erste Punkt, den ich aus diesen drei Versen entnehmen möchte und euch zeigen möchte, ist, dass Gottes Pläne deutlich größer sind als das, was wir uns vorstellen können. Und das in drei Punkten. Vielleicht kannst du noch einmal weitermachen. Und noch einmal. Wenn wir uns diese Aussagen Gottes angucken, die er dem Abraham dort macht, dann merken wir, dass die Pläne Gottes insbesondere in drei verschiedenen Kategorien einfach viel, viel größer sind als das, was wir uns vorstellen können. Das Erste, Gott hat ganz andere Ziele, als ein Abraham sich jemals hätte ausdenken können. Wenn wir uns den Text angucken, dann steckt da drin, dass jemand, der keine Kinder bekommen konnte, der in einer Ehe lebte, wo das nicht möglich war, ein großes Volk werden sollte. Eine Nation. Da steckt nicht nur eine große Familie hinter, da steckt ein deutsches Volk zum Beispiel. Das ist die Vorstellung von dem, was da steht. Er sollte einen großen Namen bekommen. Abraham zu der Zeit, als er ja noch unter dem Fuchtel seines Vaters lebte, das war ja sehr patriarchisch aufgebaut. Das merkt man auch so ein bisschen, wenn man den Text liest, dass der Terach derjenige war, der dann auch losgezogen ist. Er sollte einen großen Namen bekommen. Abraham sollte ein Segen sein und auch ein Gradmesser für Segen. Also an ihm sollte sich entscheiden, ob über jemanden Fluch oder Segen kam. Und er sollte eigenes Land besitzen, ein eigenes Land. Das ist ziemlich unglaublich. Ich weiß nicht, ob Gott euch mal begegnet ist und gesagt hat, Leute, ich mache euch zu einer Nation. Ich habe mit euch vor, ich will euch ein eigenes Land geben, ihr sollt eine eigene Nation werden, ihr sollt eine Regierung haben. Und wenn dir jemand was Böses will, dann verfluche ich den. dann kommt Fluch über den. Und wenn jemand euch segnet, wenn er gut mit euch ist, dann werde ich den auch segnen. Das ist das, was Gott Abraham hier verspricht. Vollkommen gigantische Zielvorstellung. Das Zweite ist, dass diese Methodiken oder die Wege Gottes an dieser Stelle total sinnlos erscheinen. Er sollte ein großes Volk werden. Er geht aber von einer Großstadt in die Pampa. Da, wo er ist, da ist nichts. Er baut selber da irgendwo ein Altar. Aber er lebt an einem Ort als Nomade, wo nichts war. Er verlässt seine Verwandtschaft. Verwandtschaft bedeutete, dass du im Schutz standest. In Ur war er in einer großen Menge von Leuten und die konnten sich wehren. Ja, es gab keine Gerichte, es gab keine Polizei, es gab keine Armee, sondern man lebte, wie man lebte. Und wenn dir jemand was Böses wollte, dann nahm er sich das. Dann machte er das. Und die Verwandtschaft war quasi die einzige Schutzzone, die einzige Sicherheit, die jemand hatte. Und Gott sagt, verlass das. Vollkommen unlogisch. Wenn du eine große Nation werden willst, dann bleibst du in der Stadt, da wo es sicher ist. Du baust eine Armee auf oder keine Ahnung. Er muss seine Heimat verlassen. Er hatte ganz sicher da irgendwie Besitz, er hatte bestimmt seine Ländereien. All das sollte er aufgeben und als Nomade, als Fremdling irgendwo hineinziehen. Passt nicht zusammen. Das ist eine Logik, die wir so nicht verstehen können. Gott wollte mit ihm eine große Nation bilden. Und er wollte eine unfruchtbare Frau dafür benutzen. Ein kinderloses Ehepaar. Das macht keinen Sinn. Das scheint unlogisch, das scheint unpassend. Der dritte Punkt, sein Zeithorizont. Ich finde das spannend, dass hier Dinge versprochen werden, die sich erst in Jesus Christus eigentlich erfüllen. Und dass bestimmte Sachen, die er dort verspricht, vielleicht kannst du einen Text oder einmal Folie weitermachen, dann sehen wir den Text nochmal, dass die bis heute andauern. Wir haben es jetzt, die Situation, dass Israel in einem Land leben darf, wo sie vertrieben worden sind und Gott hat sie wieder dahin geführt. Gott hat sie gesegnet. Gott segnet tatsächlich, auch in der Geschichte können wir das zeigen, dass Gott die Nation gesegnet hat, die mit Israel unterwegs waren. Und dass Gott die Nation, die ja, sich gegen Israel gestellt haben, bittere Niederlagen einstecken mussten. Gott hat einen ganz anderen Zeithorizont. Also wenn wir dann denken wir für vielleicht 10 Jahre, wenn wir weit denken. Ich bin jemand, ich kann überhaupt nicht so gut planen, ich muss immer für den nächsten Tag oder für die nächste Woche, alles was danach kommt, ist für mich immer ganz schön schwierig zu fassen. Aber Gott hat einen ganz anderen Zeithorizont. Er verspricht dort etwas, was tausende Jahre später erst Einzug erhält. Wir merken einfach, Gottes Pläne, Gottes Zielvorstellungen, Gottes Wege sind einfach viel, viel größer. Wir können das nicht fassen. Wir können das auch gar nicht überblicken, weil wir eben nur einen ganz kleinen Zeitstempel sozusagen in dieser Geschichte haben. Ich will euch eine Geschichte vorlesen von einem Missionar, der eigentlich kein Missionar war. In Sydney lebte ein alter Mann, der gab in einem Geschäftsviertel immer wieder Traktate weiter und stellte dabei jedes Mal die gleiche Frage. Wenn Sie in dieser Nacht sterben sollten, sind Sie dann im Himmel? Die Leute nahmen das Traktat im Vorübergehen und die meisten von ihnen steckten es in die Jackentasche. Einer von ihnen, ein junger Mann, las es auf dem Rückflug von Sydney nach London. Am folgenden Sonntag besuchte er den Gottesdienst einer Londoner Baptistengemeinde. Gegen Ende des Gottesdienstes meldete er sich beim Pastor und fragte, kann ich noch kurz was erzählen? Nun ist es spät geworden, gab der Pastor zu bedenken. Meinte dann aber, na gut, aber nicht mehr als 3 Minuten. Der junge Mann berichtete, letzte Woche drückte mir in Sydney ein alter Mann ein Traktat in die Hand. Dabei fragte er mich, ob ich in den Himmel käme, wenn ich in der Nacht darauf sterben würde. Diese Frage ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Gleich am nächsten Tag nach meiner Ankunft hier in London besuchte ich einen Freund, von dem ich wusste, dass er Christ ist. Dieser erzählte mir den Weg zum Himmel, so bin ich Christ geworden. Diese Geschichte beeindruckte den Pastor. Einige Zeit später nahm man eine Missionskonferenz teil, die in der Karibik stattfand. Er hatte dort einen Vortrag gehalten und baute in seiner Predigt auch die Geschichte dieses jungen Mannes ein. Im Anschluss an die Predigt kamen 3 Missionare auf ihn zu und erklärten aufgeregt, den alten Mann kennen wir. Bei einem Besuch in Sydney bekamen wir auch dieses Traktat und kamen dadurch ins Nachdenken. Wir kamen zum Glauben an Jesus und wurden Missionare. Anschließend hatte der Pastor in Indien zu tun. Und in seinen Vorträgen erzählt er wiederum diese Geschichte und auch, was die drei Missionare ihm berichtet hatten. Nach dem Vortrag kam ein Inder auf ihn zu und sagte, ich war Angestellter bei der Regierung und hatte dienstlich in Sydney zu tun. Da reichte mir dort in der George Street ein älterer Mann ein Traktat und gab mir die Frage mit, wenn Sie in dieser Nacht sterben werden, werden Sie dann im Himmel sein? Diese Frage ließ mich nicht mehr los. Als ich zurück in Indien war, ging ich zu den Leuten in der Missionsstation am Ende meiner Straße. Diese beteten mit mir, ich bekehrte mich und wurde Missionar. Das ist meine Geschichte. Im Laufe der Zeit begegnete der Pastor immer wieder Menschen, die durch den Mann aus Sydney zum Glauben an Jesus Christus gefunden hatten. Nach Jahren hatte der Pastor selbst in Sydney zu tun. Nun wollte er den alten Mann unbedingt selbst einmal kennenlernen. Ein anderer Pastor zeigte ihm, wo er wohnte. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg. Ein alter, gebrechlicher Mann öffnete ihnen die Tür. Er bot ihnen auf dem alten, zerschlissenen Sofa einen Platz an und sah sie erwartungsvoll an. Der Pastor aus London begann, ich habe gehört, dass Sie diese Traktate verteilen. Haben Sie jemals von Ihrem Leben gehört? Haben Sie jemals in Ihrem Leben gehört, dass sich dadurch Menschen bekehrt haben? Der alte Mann lächelte. Nein, niemals. Ich habe sie weitergegeben, habe eine Frage gestellt und dann nie wieder was von den Leuten gehört. Der Pastor erwiderte, ich bin in der Welt herumgereist und habe viele Vorträge gehalten und immer wieder bin ich auf Menschen gestoßen, die durch ihren Dienst zum Glauben gekommen sind. Etliche sogar sind zu Missionaren geworden. Der alte Mann schaute ihn mit feuchten Augen unverwandt an. Dann erzählte er, wie er dazu gekommen war, auf diese Weise zu missionieren. Als junger Mann war ich ein harter Hund, wie man so schön sagt. Ich kam zum Glauben, da veränderte ich mein Leben. Ich war Gott so dankbar, dass ich nicht in die Hölle muss, sondern weiß, dass ich in den Himmel komme. Und aus dieser Dankbarkeit heraus versprach ich Gott, jeden Tag 10 Menschen von ihm zu erzählen oder ein Traktat weiterzugeben. Und das habe ich eingehalten, 40 Jahre lang. Und dann hat jemand mal wohl versucht, herauszufinden, wie viele Menschen durch diesen einen Mann zum Glauben gekommen sind. Und diese Schätzung lag bei etwa 150.000 Menschen. Wir merken, das ist ein Horizont, den wir nicht überblicken können. Wo Gott aber Menschen gebraucht, wo Gott uns gebraucht, wo Gott einen Abraham gebrauchen möchte. Und es ist großartig, einen solchen Gott zu haben, der so einen großen Zeithorizont überblickt, der so einen großen, großartigen Plan hat. Wir dürfen Teil dieser Pläne sein. Und wir sind das auch, auch wenn wir das nicht immer sehen. Abraham hat das auch nicht gesehen. Abraham hat einen Sohn gekriegt. Einen Sohn, der irgendwie weggezogen ist. Und ja, er hat nicht viel davon mitbekommen. Und Abraham hat auch nichts Besonderes gemacht. Er war einfach nur Vater. Er hat keine Missionsgesellschaft gegründet. Er hat keine große Gemeinde gehabt, keine Megachurch, wo sich 1000 Leute bekehrt haben. Er hat hatte kein politisches Amt in irgendeiner Form, wo er irgendwas hätte bewegen können. Er war einfach nur da, wo Gott ihn haben wollte. Wir dürfen Gott vertrauen, dass er zum Ziel kommt, auch wenn wir keine Ahnung haben, wie. Der zweite Punkt. Kannst du mal weitermachen, bitte? Und noch einmal. Genau, der zweite Punkt ist, Gott will dich. Und eine Klammer habe ich geschrieben und nicht nur. Ich hab mir die Frage gestellt, wie bekommt Gott Abraham eigentlich dazu, dass er losgeht? Was hat Gott ihm gesagt, dass er sich entschließt, alle seine Sicherheiten aufzugeben und loszuziehen? Warum geht er auf Gott ein? Es gibt in der Erziehung ja verschiedene Methoden, sage ich mal, Kinder dazu zu bewegen, das zu machen, was dran ist oder was sie machen sollen. Das eine ist Ködern, also Zucker, mit Belohnung zu arbeiten. Das andere Mittel ist Druck. Ja, entweder ziehe ich sie oder ich schiebe sie dahin, wo sie wollen. Macht Gott das auch? Setzt ihn unter Druck und sagt ihm, naja, also wenn du das nicht machst, dann wird es dir richtig schlechter gehen, dann kommst du nicht in den Himmel oder keine Ahnung was. Nein, das macht er nicht. Belohnt er ihn? Wenn wir den Text genau angucken und die Ausdrucksweise auch dieses Textes beachten, dann merken wir, dass er auch das nicht tut. Gott tut seinen Willen kund. Kannst du einmal bitte weitermachen? Da steht nicht, wenn du losziehst, werde ich dich zu etwas machen. Ich werde dich belohnen, sondern steht, ich will. Das, was dort steht, ist eine Willenserklärung Gottes für Abraham. Gott sagt zu Abraham, du kannst entscheiden, du bist frei, aber ich will, das ist mein Wille für dich, für dein Leben. Und Gott stellt an dieser Stelle keine Bedingungen. Er sagt nicht, du musst ein ganz gehorsames Leben führen, dann kann ich dich auch gebrauchen und zum Segen setzen. Das sagt er nicht. Dieser Wille Gottes über seinem Leben ist bedingungslos. Gott will ihn segnen. Das ist das, was er möchte. Und Gott will nicht nur deinen Gehorsam. Er will dich. Gott will nicht auch nur nur dein Geld oder deine Aufmerksamkeit oder diesen bedingungslosen Gehorsam oder will dir deine Freiheit nehmen, sondern Gott will dich. Wir sehen es im Garten Eden, als Gott in den Garten kommt, dass es sein Ziel, mit seinen Geschöpfen zu wandeln, also einfach im Garten die Kühle des Abends zu genießen, einen Abendspaziergang zu machen. Wenn wir das Volk Israel uns anschauen, dann steht da in 5. Mose 7, warum Gott sie erwählt hat. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher werdet als alle Völker, die der Herr, nicht deshalb, weil ihr zahlreicher werdet als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er den Vätern geschworen hatte. Darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft. Gottes Motivation, sein Volk zu retten, war seine Liebe. Bedingungslose Liebe. Wäre das an Bedingungen geknüpft gewesen, hätte das Volk keine Chance gehabt. Sie wären da niemals rausgekommen oder sie wären sofort wieder vernichtet worden. Sie wären in der Wüste gestorben. Wenn Gott nicht den Willen gehabt hätte, dieses Volk durchzubringen. In Markus 3, da wird beschrieben, wie die Jünger erwählt werden. Und ich finde das richtig wichtig und schön, wie das beschrieben wird. Da steht, er ruft sie heraus und dann hat er 12 bestimmt, die erstens bei ihm sein sollten und zweitens, die er aussandte, um zu verkündigen. Das ist eine wichtige Reihenfolge. Er holt sie erstmal einfach zu sich. Bevor sie nachher wirklich in den großen Dienst kamen, waren sie 3 Jahre einfach nur Jünger bei Jesus und sind ihm nachgefolgt. Gott wollte einfach nur Gemeinschaft mit ihnen haben. Wir lesen das auch, als das Abendmahl kommt, dass Jesus sich das so dringend gewünscht hat, einfach Gemeinschaft zu haben, auch in den letzten Stunden, auch mit dem, der ihn verraten hat, auch mit den Jüngern, die ihn dann quasi im Stich gelassen haben. Aber es war ihm ein Wunsch, bei ihnen zu sein. Im hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17 lesen wir das auch in den letzten Versen. Ich bitte dich aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass sie auch in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also Gott, Jesus wünscht sich, das ist sein Gebet, dass wir eins sind, wie er mit dem Vater. Gott wünscht sich Gemeinschaft. Und ich finde das unglaublich wichtig, dass wir das für unser Leben wissen, dass Gott sich Gemeinschaft mit uns wünscht. Bedingungslos. Egal wie es in unserem Leben aussieht, Gott will in die Gemeinschaft zu uns. Und das ist auch der Grund, warum Gott zu dem Abraham geht. Er will ihn. Er will einfach ihn. Er hat sich vielleicht nicht den besten Kandidaten rausgesucht. Er hätte sich einen mit vorbildlicherem Leben raussuchen können vielleicht. Mit einem, der eine bessere Ehe führt, der seine Ehefrau nicht irgendwie quasi dem Tode preisgibt. Er hat einige richtige dumme Sachen gemacht und das systematisch. Aber trotzdem sagt Gott ihm zu, ich will dich. Und ich wünsche dir, dass du das weißt, auch in deinem Alltag, auch wenn du versagst, dass Gott das bedingungslose Liebe dir gilt. Der dritte Punkt, einmal weiter bitte. Und noch einmal, genau. Den wir aus diesem kurzen Abschnitt sehen können und leben können, ist ein wichtiges Prinzip. Und zwar, Gottes Segen ist immer größer als der Verlust. Kannst du noch einmal weitermachen? Genau, ich habe mal versucht, eine Waage zu machen, so ein bisschen. Ich habe mal also quasi auf die eine Seite geschrieben von der Waage, was er verlassen soll und auf der anderen Seite der Waage quasi hingeschrieben, was er alles bekommt. Was er verlassen muss, er verlässt sein Land, er verlässt seine Verwandtschaft, das Haus seines Vaters. Das sind die Dinge, die er verlassen muss. Und dann kommt das Ding, was Gott ihm zuspricht. Ein Land, ein großes Volk, einen großen Namen. Er soll ein Segen sein. Und wenn wir vergleichen, auch wie das formuliert wird, er soll aus diesem einen Land gehen, wo er eigentlich nichts hatte, und soll eine Nation bekommen, wo er alles besitzt. Er soll seine Verwandtschaft verlassen, seine götzendienerische Verwandtschaft. Aber er bekommt eine riesige Familie. Er wird ein Volk. Er verlässt den Schutz. Aber er bekommt Gottes Schutz. Gottes Zusage. Ich will dich segnen, oder will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Wenn wir das Leben von Abraham uns angucken, ein Teil ist, wie er nach Ägypten zieht, wie er richtig missbaut. Was macht Gott? Der Fluch trifft den ägyptischen König, der nichts dafür kann. Und Abraham geht mit Segen aus der Geschichte. Abraham verlässt eigentlich eine, ich sag mal, Zukunft, wo er vielleicht noch ein bisschen unter dem Vater gelitten hätte. Ich weiß nicht genau, wie lange das gedauert hätte. Er war wahrscheinlich auch nicht der Erstgeborene, also wäre er wahrscheinlich irgendwie down under gewesen. Aber Gott verspricht ihm, eine riesige Nation zu werden, ein Vater vieler. Das ist eine ganz andere Dimension. Also er verlässt etwas, aber er kommt viel mehr als das, was er eigentlich verlässt. Ich finde das ziemlich spannend. Aus der Psychologie gibt es ja solche Bedürfnispyramiden. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal irgendwann gehört habt. Und wenn man diese seelischen Bedürfnisse eines Menschen mal so versucht, kurz und knapp zusammenzufassen, sind es eigentlich drei Dinge. Das ist das ABS-System von Menschen. Annahme, Bedeutung, Sicherheit. Das sind drei Dinge, die Menschen brauchen, um gesund zu sein, zu werden. Und Gott macht genau das hier. Er sagt ihm, nimm dich bedingungslos an. Ich will dich, ohne Bedingung. Er gibt ihm Bedeutung. Abraham hat sein ganzes Leben ja ganz normal gelebt, aber er sagt ihm, du wirst einmal du bist der Vater eines Volkes, einer Nation. An dir soll sich messen, wer gesegnet wird und wer verflucht wird. Und das Dritte ist Sicherheit. Gott, er muss diese eigene Sicherheit verlassen, diese familiäre Bindung quasi, wo er sich sicher wissen konnte. Er verlässt das, aber er bekommt von Gott genau diese Zusage. Ich will dich beschützen. Ich stehe an deiner Seite. Ich finde es total cool, dass Gott uns auch diese Versprechen macht. Gott möchte das für uns sein. Wir dürfen wissen, dass wir angenommen sind. Wir dürfen wissen, dass wir eine Bedeutung haben, dass wir ein wichtiger Glied im Reich Gottes sind. Und wir dürfen wissen, dass er unsere Sicherheit ist. Das bedeutet nicht, dass es uns immer gut geht. Das bedeutet nicht, dass wir vor Krankheit gefeit sind oder dass uns das nicht betrifft. Aber Gott steht an unserer Seite. Und ich möchte euch das einmal auch zeigen an Christus. Der hat das nämlich so ähnlich gemacht. Der hat auch diesen Segen erst einmal verlassen. Er hat etwas Altes oder etwas Wunderbares eigentlich, hat er erstmal zurückgelassen, um dann noch etwas viel Größeres zu haben. Das ist ein Prinzip, was in der Bibel immer wieder vorkommt. Da steht in Philipper 2, ab Vers 5. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Der, der in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Jesus hat genau das gemacht, was er uns ein bisschen, nur ein klein bisschen, auch von Abraham verlangt. Jesus hat sich erstmal in den Tod gegeben, in eine Position, wo er angreifbar war. Ein Gott, der auf diese Erde kommt, der sich töten lässt von Menschen. Und dann steht da weiter, darum hat Gott ihn auch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über jedem Namen ist, damit auch in dem Namen Jesus jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Herrlichkeit Gottes des Vaters. Ich hoffe oder wünsche euch, dass ihr diese Geborgenheit, diese Gewissheit habt, dass Gott euch schützt, Und ich denke, dass das ja in viele Lebensbereiche uns ja einfach betrifft, wie wir mit Geld umgehen, auch allgemein dieses Gefühl, auch dann, was passiert, wenn ich krank werde, wenn Dinge passieren, die ich nicht steuern kann, wenn mit meinen Kindern irgendwas los ist, wo ich nicht weiß, wie ich das handeln kann, dann dürfen wir uns dieser Zusage Gottes gewiss sein, dass Gott uns segnen möchte und dass die Verluste, auch die wir erleben, dass Gott sich das nicht nehmen lässt, sondern dass er das immer ausgleichen wird. Nicht nur ausgleichen, sondern er wird überreich beschenken. Ich will zum Abschluss noch einmal die Geschichte nicht ganz vorlesen, weil die vielleicht ein bisschen zu lang ist, aber euch das kurz erzählen. Es gibt eine sehr interessante Geschichte von Hudson Taylor. Hudson Taylor hat ja Medizin studiert. Er ist ein großer China-Missionar geworden. Und in dieser Vorbereitungszeit wurde er mitten in der Nacht einmal gebeten, doch bitte zu einer Frau zu kommen, die im Sterben liegt, und für die Frau zu beten. Und er kommt da rein und er merkt, Gott sagt ihm, du sollst deine 2 Geldstücke, die du noch in der Tasche hast, die sollst du dir der Familie geben. Aber Hudson Taylor hatte nichts mehr als diese 2 Geldstücke. Und er hat gebetet für die Leute, und aber Gott, schlimm, aber immer stärker, gib das weg. Und er hat es in der Tasche immer so umgedreht und gedacht, nee, das kann ich doch nicht machen. Ich habe nichts mehr zu essen. Ich weiß nicht mehr, wie ich meine Wohnung warm bekomme. Und irgendwann macht das dann doch. Er gibt dieser Familie diese 2, ich glaube Silberstücken waren das. Und am nächsten Morgen setzt er sich an den Tisch und isst sein letztes Schälchen Porridge. Und was hat es denn halt morgen essen, aber das weiß er nicht, hat keinen Plan. Da klopft die Vermieterin an seine Wohnungstür. Dieses Päckchen ist vorhin vom Postboten für sie abgegeben worden. Wer schickt mir ein Päckchen, wundert er sich. Als Hudson es öffnet, findet er ein paar Handschuhe in Seidenpapier eingewickelt. Merkwürdig, murmelt er und untersucht dieses interessante Geschenk. Plötzlich fällt etwas auf dem Fußboden. Hudson hebt es auf. Es ist eine Goldmünze. Ich weiß nicht genau, wie die Relationen sind. Ich weiß nur, dass diese Goldmünze deutlich mehr wert war als das, was er dort weggegeben hat. Es gibt keinen Brief. Der Absender fehlt auch. Hudson Taylor wird also nie erfahren, wer ihm diesen Geldbetrag geschenkt hat. Aber er hat etwas viel, viel Wichtiges gelernt. Das Prinzip von Gottes Bank. Eine Silbermünze hat er Gott geliehen. Gott hat ihm dafür eine Goldmünze geschenkt. Ich wünsche euch, dass ihr das erlebt und dass ihr den Mut habt, euch auf dieses Prinzip Gottes einzulassen. Alles, was ihr Gott zur Verfügung stellt, das wird er segnen. Vielleicht einmal die Zusammenfassung noch, seht ihr die 3 Punkte nochmal. Genau, Gottes Pläne sind größer als das. Sie sprengen unseren Zeithorizont, das ist etwas, was wir nicht überblicken können. Gottes Wege sind für uns einfach undurchschaubar und ja, einfach Gottes Zielvorstellungen sind so unglaublich viel größer. Und wir dürfen Teil dessen sein. Wir dürfen Gott vertrauen, dass er zum Ziel kommt. Das zweite, Gott will dich. Und ich wünsche uns, dass wir in dieser Annahme Gottes ruhen dürfen. Dass das der Grund ist, warum wir Frieden in unserem Herzen haben dürfen. Weil Gott ja diese Art eben hat, mit uns Gemeinschaft haben zu wollen. Und sein eigenes Leben dafür gegeben hat, um das zu ermöglichen. Und dass das hier von diesem Prinzip, ja, dass ihr das in eurem Leben merkt, dass Gottes Segen größer ist als jeder Verlust. Wir hatten eine ziemlich schöne Wohnung in Aussicht, eine 4-Raum-Wohnung. Ich würde sagen, plötzlich ist das wieder in sich zusammengebrochen. Wir ärgern uns darüber ganz schön. Das ist irgendwie ziemlich traurig, weil es in Rostock eben sehr, sehr schwer war und für uns alles danach aussah, als würde das jetzt das Geschenk Gottes sein. Die erste Wohnung, die wir besichtigt haben. Und irgendwie ist die Tür wieder zugegangen. Und wir müssen jetzt auch irgendwie vertrauen, dass Gott aus einer schönen 4-Raum-Wohnung, ich weiß nicht, was er daraus macht, aber ja, wir können es nicht anders. Gott hat die Sache in der Hand. Amen.